Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eMoVotion. Heute geht es um das Recycling von Akkus.
eMoVotion, der E-Mobility-Podcast. eMoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Heute wieder mit dabei Jessica Reichelt. Ich grüße dich.
Hallo Jérôme.
Außerdem Wolfgang Paul. Hallo.
Hallo zusammen. Grüßt euch.
Und Michael Scharnberg ist wieder dabei. Yay!
Ja, großer Applaus. Dankeschön. Ja. Moin.
Hi. Was war los? Wir haben dich so vermisst. Möchtest du ein, zwei Sätze dazu sagen?
Wenn ich dazu jetzt was sage, ist der Podcast um.
Gut, dann freuen wir uns einfach, dass du da bist.
Wer mir auf Facebook oder YouTube folgt, da kann man schon mal einen kurzen Einblick gewinnen.
Ja, das ist richtig. Da hast du ja ein bisschen was erzählt. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, nämlich Dr. Timo Siemers. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, schönen Abend.
Sie sind von der Firma Düsenfeld. Ich kenne bisher nur Düsentrieb, aber Düsenfeld war mir jetzt neu. Wo sitzt die Firma?
Wir sind in Wendeburg. Das ist praktisch, gehört zwar noch zu Peine, ist aber praktisch zwischen Peine und Braunschweig.
Und Sie haben sich spezialisiert auf das Recyceln von Batterien.
Ja, genau. Also speziell Lithium-Ionen-Batterien.
Jetzt ist es ja so, dass ich immer gehört habe, ja, also grundsätzlich kann man solche Batterien recyceln, aber das Problem ist immer, es gibt einfach nicht genug Batterien, weil die einfach nicht kaputt gehen von den Autos. Und ich kann das ja bestätigen, mein Auto hat jetzt 260.000 Kilometer knapp drauf und gut, ist nicht wie am ersten Tag so frisch, aber ich glaube so 5-6% habe ich verloren bisher in 7,5 Jahren. Stimmt es, dass es einfach nicht genügend Batterien zum Recyceln gibt oder läuft es jetzt langsam an?
Es läuft definitiv an. Also es gibt auch, ich meine, wir sind ja auch schon etwas länger im Betrieb und wir recyceln ja auch schon industriell. Das sind jetzt keine so riesigen Mengen. Unser Werk kann halt nur maximal 3000 Tonnen im Jahr. Aber es gibt schon jetzt Batterien. Es geht ja nicht nur um End-of-Life-Batterien, wie in Ihrem Fall. Es geht ja auch zum Beispiel um Batterien jetzt zum Beispiel von der Automobilindustrie, Prototypen, die auch entsorgt werden müssen, weil die nicht mehr benötigt werden. Es geht auch um Produktionsabfälle, Zellabfälle aus der Batteriefertigung sicherlich. Und Sie müssen berücksichtigen, Sie fahren ja dann sicherlich ein reines Elektrofahrzeug.
Jawohl.
Im Falle eines Hybriden ist die Lebensdauer etwas kürzer. Also vielleicht so, ich gehe jetzt mal davon aus, bei Ihnen werden Sie sicherlich mindestens 10 Jahre damit Freude haben. Wenn es ein Hybridfahrzeug ist, da sind ja viel mehr Lade- und Entladezyklen dabei. Und dann können Sie vielleicht mit so 5 Jahren rechnen. Und auch solche Batterien bekommen wir natürlich auch und recyceln das genauso.
Aber hier ist es ja schön zu sehen, bevor wir ins Gespräch kamen, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass so eine Batterie nicht irrtümlich, wie viele immer so denken, ja, die ist nach 3 Jahren kaputt, die schmeißt du einfach mal weg. Oder man vergräbt die wie Atommüll irgendwo im Garten. Das passiert eben nicht. Also alles hat eine lange Zeit. So wie Jérôme sagte, man fährt lange mit dem Wagen. Dann kommt die in das sogenannte Second Life. Da ist also noch ein Prozessschritt dazwischen. Eigentlich, klar, Sie sagten, die haben eben schon von Ausnahmen gesprochen, aber letztendlich kommt so ein Akku zu Ihnen und Sie können den, auf wie viel Prozent können Sie den mittlerweile recyceln? Da kommt ja schon eine ganze Menge raus.
Also hinterher, wir schaffen noch nicht den gesamten Prozess, die Pilotanlage geht praktisch, ist nur das im Entladen und mechanische Recyceln, aber wir können die Aktivmaterialien von den Elektroden, also die Schwarzmasse, die schicken wir dann an entsprechende Käufer weiter, die das hydrometallurgisch aufarbeiten und so erreicht man schon eine Recyclingquote über 90% und ist damit auch jetzt für die Zukunft erstmal sicheren Seite, insbesondere ja auch, weil mit der neuen Batterieverordnung, die jetzt natürlich auch nach und nach in Kraft treten wird mit den einzelnen Regularien, müssen sie natürlich auch eine gute Recycling-Effizienz haben.
Da stelle ich mir die Frage, gibt es dort nachher eine Eingangsprüfung? Weil die EV-Klinik hat mir genau das erzählt, dass sie sich mit Recyclern zusammentun will, weil ganz viele Zellen recycelt werden, die eigentlich noch fürs Fahrzeug möglich, für die Möglichkeit des Fahrzeugs in der Reparatur besteht. Wird das bei Ihnen gemacht?
Ja, also wir machen das, also wir sind jetzt wirklich, Düsenfeld selber recycelt. Das ist aber eher unser Nebengeschäft. Also wir wollen die Technologie auch anderen anbieten. Unser Hauptgeschäft ist, dieses Recycling zu entwickeln und anderen halt im größeren Maßstab halt auch anbieten zu können. Das Thema Second Life, also was Sie sagen, ist ja im Prinzip auch eine Second Life-Analyse. Was Sie beschreiben, geht jetzt schon wieder speziell in die E-Mobilität. Wobei Second Life geht ja auch in Richtung Batteriespeicher, wo man sich nicht mehr ganz so viele Sorgen machen muss wegen der Kapazität. Das machen wir zurzeit noch nicht. Es gab schon Anfragen, wo jemand gefragt hat, das Entladesystem, was hier Teil ihrer Gesamtlösung ist, kann das sowas analysieren? Und unsere Kollegen haben da schon mal drüber nachgedacht, aber es ist noch nicht Teil unserer Lösung.
Ja, das hat er auch gesagt. Also das für einen Energiespeicher, da ruhen die sich die Zellen ja quasi aus, aber es gibt halt genug Zellen, die halt einfach recycelt werden, die halt noch für den Autobetrieb möglich werden. Ne? Ich glaube, da wird noch ganz viel in der Zukunft passieren.
Wie kann ich mir denn so grundsätzlich das eigentlich vorstellen mit der Firma Düsenfeld? Gehe ich da jetzt als Privatperson hin und sage, hey, ich habe da jetzt meinen Leaf-Akku irgendwann mal ausgemustert, könnt ihr den recyceln? Oder funktioniert das eher so, dass ich da an ein Unternehmen hier am Ort hingehe und die treten mit Ihnen in Kontakt? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, es gibt ja im Prinzip, ich weiß nicht, Sie werden sich ja sicherlich auch schon mal mit dem Batteriegesetz beschäftigt haben. Es gibt ja dann entsprechende Vorschriften, dass der Hersteller für die Rücknahme zuständig ist, delegiert das aber an die entsprechenden Rücknahmesysteme, die aber durch die Hersteller finanziert werden. Das heißt, Sie haben halt dann die Möglichkeit, zum Beispiel zu einem Schrottplatz zu gehen, der sich dann um die Demontage kümmert und das dann an eine entsprechende Firma weiterleitet, die es dann dem Recycler zuführt. Sie müssen das nicht, also privat würde etwas schwierig werden, man könnte es versuchen, aber es ist definitiv nicht die normale Lösung als Endverbraucher. Würden Sie da auf eine Firma zugehen, die das entsprechend dann für Sie, Ihnen abnimmt, sage ich mal so?
Sie haben vorhin gesagt, 90% werden recycelt. Das heißt aber im Umkehrschluss, 10% werden nicht recycelt. Was sind das für Materialien, die nicht recycelt werden können?
Ja, es sieht so aus, wenn Sie so eine Lithium-Ionen-Batterie zerlegen, es ist auch tatsächlich so ein bisschen besser geworden jetzt. Es hängt, also Punkt Nummer eins ist, bei der Hydrometallurgie fallen ja auch nicht nur am Ende Substanzen an, die Sie hinterher wieder einsetzen können. Zweitens, es gibt so ein paar Komponenten, die sind so ein bisschen schwieriger, aber da sind wir auch dran. Also beispielsweise diese Separatorfolie, die zwischen den beiden Elektroden ist. So ein Wiedereinsatz ist nicht, also von diesem Kunststoff ist da nicht so leicht möglich, weil Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie den Kunststoff recyceln, es geht immer die Qualität herunter, er ist auch noch kontaminiert, man kann damit noch was anfangen, aber das ist so ein bisschen schwierig, dort dann mit dem Kunststoff was Sinnvolles anzufangen. Sie können allerdings durchaus auch noch die restlichen Anhaftungen der Aktivmasse zum Beispiel zurückgewinnen.
Jetzt habe ich die ein oder andere Reportage schon im Fernsehen gesehen über das Recyceln von Batterien, was mir dabei aufgefallen ist, dass da sehr, sehr viel Handarbeit vonstatten ging. Und ich dachte mir, naja gut, wenn es jetzt weniger Akkus sind, ich habe ja vorhin gesagt, Hochlauf und so weiter, dann ist es ja okay, wenn man das von Hand macht. Aber wenn jetzt da Hunderte oder Tausende von Akkus jeden Monat da kommen, ich glaube, dann stößt das irgendwie an Grenzen. Und dann habe ich noch irgendwo gelesen, dass ja Apple, ich komme jetzt nochmal aufs iPhone zurück, ja auch iPhones wieder auseinander nimmt und dafür Roboter nutzt und dass das auch nicht so effektiv läuft, wie man es da gerne hätte. Wie ist es bei Ihnen? Ist da noch richtig Handarbeit angesagt? Sind die da wirklich mit dem Schrauber und schrauben die Dinger auseinander oder Robotik?
Das Zerlegen der Akkus ist immer noch bei uns Handarbeit. Das Problem ist natürlich, dass es noch keine wirklich komplett durchgenormten Automobilakkus gibt. Man kann ja selbst innerhalb eines einzelnen Herstellers, gibt es ja Unterschiede von Modell zu Modell. Um das zu automatisieren, müssen Sie erst einmal, Sie müssten praktisch Ihre Roboter für alles, wenn Sie es automatisieren wollten, komplett programmieren, jeweils neu. Das ist einfach noch nicht effizient. Das ist bei uns Handarbeit. Also die werden bei uns auf Modulebene dann zerlegt, wenn es sich um ein System handelt. Es gibt allerdings dann, sage ich mal, für den Endkunden unserer Lösung, wenn er das im größeren Maßstab macht, auch die Lösung, das ganze Batteriepack zu schreddern. Wir raten allerdings eigentlich davon ab, weil Sie können rund ein Viertel des Gesamtgewichtes beim Demontieren schon abtrennen und einfach in die normalen Recyclingströme geben. Also Sie haben Metalle, Sie haben Kupferkabel, Sie haben Elektronikbauteile, allein diese massiven Halterungen für die Batterien, diese Batterie-Wacks aus Aluminium oder Stahl, das können Sie so direkt weiter ins Recycling geben. Warum das noch einmal schreddern? Das heißt, wir raten doch eigentlich davon ab, aber die Lösungen, die jetzt unsere Partnerfirmen anbieten, die sind auch in der Lage, ein ganzes Pack zu schreddern, weil es gibt ja auch Fälle, wo das nicht ganz mit dem Zerlegen nicht ganz so einfach ist. Es gibt ja die Variante Cell-to-Pack, wo Sie diese einzelnen Zellen direkt in dieses Batteriepack hineinkleben und das wieder runterzubrechen in kleinere Stücke, das ist dann sehr umständlich.
Was ich mir immer für eine Frage stelle, wenn man halt mit Elektroautos zu tun hat, hat man ja auch schon gewisse Auflagen. Das ist zum Beispiel, dass wir einen eigenen Platz dafür reserviert haben, falls wir ein Unfallfahrzeug reinbekommen. Wie ist es denn bei Ihnen? Ist die Halle mit irgendeiner Wärmesensorik ausgestattet oder liegen die alle in Container? Weil es könnte ja immer mal sein, dass so ein Pack sich entflammt, ne?
Guter Punkt. Bei uns ist es so, wir lagern die, also wir haben ja keine so große Kapazität, wir haben auch keine so große Lagermengen, die bei uns genehmigt sind. Wir lagern das tatsächlich extern in Containern, die jeweils mit Brandwänden zwischen den Containern versehen sind, Rauchmelder und die Möglichkeit, direkt eine Wasserversorgung von außen anzuschließen für die Feuerwehr.
Können Sie sagen, weil auf Ihrer Ihrer Seite dann auch steht, über die unter der Pyrolyse die Erreichung der EU-Richtlinien für die Rückgewinnung von Lithium könnten verfehlt werden. Auf was bezieht sich das hier genau? Was wird denn da verfehlt? Welche Obergrenze, Untergrenze?
Es gibt durchaus mehrere Probleme. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Zahlen komplett aus dem Kopf nennen. Also es gibt beispielsweise dann in der EU-Verordnung eine Regel, dass insgesamt 80% Verwertungsquote da sein müssen. Da fängt es schon mal an. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie verbrennen die Batterie, das Graphit wird verbrannt, das Kunststoff wird verbrannt, dann wird es schon eigentlich nicht mehr möglich, das zu erreichen. Beim Lithium müssten es, wenn ich mich richtig erinnere, etwas über 60% sein, die die letztendlich als Recyclingquote dastehen. Und auch da haben Sie das Problem, wenn Sie die Batterien zu stark erhitzen und das Leitsalz in der Batterie sich zersetzt, dann wird daraus Lithiumfluorid. Das kann teilweise schon mit dem Staub, sage ich mal, in die Abluft gehen. Oder aber es kann passieren, also daraus dann wieder Lithium zurückzugewinnen. Lithiumfluorid ist eine sehr stabile Verbindung. Ist nicht ganz so einfach, wie wenn Sie das Leitsalz in Reinform vorliegen haben. Und das vermeiden wir halt eben. Wir arbeiten durchgehend bei tiefen Temperaturen. Das heißt, das, was am Ende in der Schwarzmasse landet, ist wirklich das echte Leitsalz. Das macht die Hydrometallurgie im Anschluss halt viel einfacher.
Sie haben ja vorhin schon die Problematik angesprochen, dass jede Batterie im Grunde anders ist, ne? Also wenn Sie von Mercedes eine Batterie bekommen, dann ist die so. Und wenn Sie von Tesla eine bekommen, ist die anders. Und wenn Sie von Tesla eine andere Batterie bekommen, ist sie wiederum anders, unterschiedlich. Wäre es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn die EU zum Beispiel das regeln würde? Wenn die sagen würde, okay, es gibt 5, 6, 7 verschiedene Größen, aber die werden immer ungefähr gleich gebaut. Oder nicht nur ungefähr, sondern die werden gleich gebaut, so dass man das eben automatisieren könnte. Wäre das aus Ihrer Sicht ein Wunsch? Und wie realistisch ist dieser Wunsch? Weil natürlich die Automobilindustrie sagt, naja, wir wollen das genau anpassen an unsere Autos und so weiter. Porsche möchte da vielleicht jeden letzten Winkel ausnutzen oder ähnliches. Für wie realistisch kann man das denn einschätzen?
Das kennen wir doch schon von den Handysteckern alleine. Ja, Lightning und USB-C und beim CCS genau. War es ja auch nicht anders.
Aber das wurde ja reguliert. Jetzt ist es USB-C.
Ja, wobei ich muss zugeben, ist es, glaube ich, leichter, das bei einem Ladeanschluss oder einem Datenanschluss zu regeln, als bei diesen Batterien. Ich sehe es als schwierig an, das so stark vorzugeben. Sie haben, wie Sie selber schon gesagt haben, es ist ja sehr stark davon abhängig, wie groß das Auto am Ende ist, welche Reichweite Sie haben wollen, wie ist das Gesamtgewicht, das Sie haben wollen. Das sind natürlich alles Faktoren, die das, glaube ich, so ein bisschen schwierig machen. Ich glaube, von da aus das zu regeln, ich glaube nicht, dass sie das durchsetzen wird, aber vielleicht eher von Seiten der Automobilhersteller, wenn erstmal die Anteile der Elektrofahrzeuge größer sind. Aber selbst ohne diese Standardisierung, es gibt ja schon zahlreiche Projekte, was die Automatisierung angeht, sowohl jetzt in der Industrie als auch jetzt in Universitäten. Das machen wir jetzt nicht, aber es gibt ja schon genug Ideen, wie man das machen könnte. Ist die Frage halt, wann ist es dann halt praktikabel, das so umzusetzen?
Es muss Ihre Firma, wie jede Firma, ja Geld verdienen. So, und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, okay, wie funktioniert das? Wenn Sie so eine Batterie bekommen, müssen Sie diese Batterie bezahlen oder kriegen Sie da einfach in den Hof gestellt und dann wird gesagt, ja, bitteschön, viel Spaß damit, und Sie schlachten die aus und verdienen dann eben an den Rohstoffen, die Sie daraus gewinnen? Oder müssen Sie die Batterie kaufen oder wie ist das?
Das ist eine sehr gute Frage. Da gab es nämlich auch jetzt gerade so im letzten Jahr so einen gewissen Wandel. Grundsätzlich ist es bei Lithium-Ionen-Batterien jetzt nicht ganz so einfach, damit Geld zu verdienen, wenn man dafür jetzt auch noch Geld bezahlen müsste. Mhm. Es ist tatsächlich jetzt immer noch so, dass also wenn das, was wir an Batterien so bekommen, ist ja zurzeit meistens also NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien und halt Lithium-Eisenphosphat, also LFP. Es gibt noch, die anderen sind eher so Nischenprodukte, also oder einfach kleinere Mengen, aber wenn, dann ist immer noch irgendwo Kobalt und Nickel mit drin, also dann ist auch noch eine gute Wertschöpfung dabei. Und es ist tatsächlich so, dass wir dafür noch Geld verlangen müssen, damit es sich wirklich rechnet. Das ist nun bei diesen NMC-Batterien ist es noch aufgrund der Wertschöpfung etwas einfacher, also da sind ja die Preise deutlich niedriger, aber bei LFP müssen Sie sich das so vorstellen, da ist kein großer Wert mehr dabei. Also diese NMC-Batterien, das Wertvollste ist diese Aktivmasse, die Schwarzmasse. Da haben Sie Nickel drin, da haben Sie Kobalt drin, das holen Sie mit Hydrometallurgie einfach wieder raus. Es hat einen sehr großen Wert und das an zweiter Stelle ist eigentlich das, was Sie so an Kupfer rausholen können, was diese gesamte Wertschöpfung angeht. Wenn Sie jetzt einen LFP-Akku haben, dieses Lithium-Eisenphosphat, das ist nichts mehr wert. Sie können noch ein bisschen Lithium extrahieren. In Zukunft wird das Graphit vielleicht nochmal interessant, wirklich für eine Batterieanwendung. Rausholen kann man es. Frage ist, was macht man damit? Und bei so einem LFP Akkumulator, da müssen sich auch ganz andere Preise machen. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Wertschöpfung sich einfach anders gestaltet bei dem Recycling, weil so einen Bleiakku zum Beispiel auseinanderzunehmen, ist ja deutlich einfacher. Da haben Sie deutlich simpleren Aufbau als bei einem Lithium-Ionen-Akku.
Können Sie uns einmal erklären, wie heißt das?
Hydrometallurgie.
Metallurgie. Was ist das für ein Prozess?
Hydrometallurgie kommt eigentlich, also diese diese Begrifflichkeit kommt ursprünglich aus dem Bereich der Erzaufbereitung, lässt sich aber praktisch genauso auch für anderes einsetzen. Gemeint ist nichts weiter als eine chemische Aufbereitung dieser Aktivmasse, einfach durch, Auslaugungsverfahren, Extraktionsverfahren, also durch einen chemischen Prozess, der natürlich möglichst irgendwo auch mit dem, wo die Chemikalien noch möglichst im Kreislauf geführt werden sollen. Das heißt, sie brechen wirklich diese Aktivmasse runter auf die jeweiligen Metalle. Sie bekommen auch dann, wenn sie halt vorher vernünftig gearbeitet haben, auch das Graphit am Ende raus. Also sie bekommen im Falle eines NMC-Akkus beispielsweise Nickel, Mangan, Kobalt und dann das Lithium heraus und das Graphit. Und das können sie dann wieder einsetzen, natürlich in Batterien. Also die Hydro ist bei uns patentiert, aber noch nur im Labormaßstab. Also das, was Sie auch sehen, Sie auch auf der Homepage, das, was wir zu recyceln, ist zurzeit entladen, demontieren, schreddern und dann separieren und dann werden die Fraktionen so verkauft. Die Hydrometallurgie ist patentiert, ist auch im Labor möglich. Unsere Kollegen arbeiten hart daran, das entsprechend auch hochzuskalieren, dass wir es auch entsprechend anbieten können, größer Kapazität.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja zwei Möglichkeiten, den Akku zu recyceln. Ich nenne es mal einmal die chirurgische Möglichkeit. Das heißt, da geht jemand ran, baut das Ding auseinander, sortiert und so weiter. Ich sage mal die teurere Lösung. Und dann gibt es die andere Lösung, die macht mehr Spaß, einfach in den Schredder damit. Da wäre Michael, glaube ich, voll dabei. Überlegt sich wahrscheinlich schon, oh, da könnte ich doch jetzt auch eine Firma draus machen und Schredder ganz vergnügt lauter Akkus. Womit verdiene ich denn mehr Geld? Mit der Handarbeit oder mit dem Schreddern?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon Firmen gibt. Ich meine, ich habe schon diverse Ideen gesehen, so einen Akku zu zerlegen. Ich meine, was Sie meinen bei Lithium-Ionen-Akkus würde ja wirklich bedeuten, Sie lassen den Elektrolyt ab, Sie müssten ja im Prinzip die Aktivmaterialien von Elektroden herunterkratzen. Und da gibt es auch schon interessante Ideen. Ich weiß nur nicht, ob es sich auf Dauer rentieren wird, weil ob sie das automatisieren können, ob das mit der Handarbeit, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das so gut funktionieren wird. Aber selbst wenn sie das Ganze mit der richtigen Methode schreddern und dann wieder sortieren, haben sie auch dann im Endeffekt, ich meine, am Ende des Tages ist ja die Frage, was ist ihr Vorteil davon, wenn sie das so weit runter zerlegen? Wollen sie wirklich diese Metallfolien wieder einsetzen oder sind die dann zu zerknittert? Müssen sie sowieso wieder einschmelzen? Dann können sie es auch gleich schreddern und hinterher separieren. Das ist, ne, dann können sie es auch durch die Anlage schicken, wenn die richtig eingestellt ist, wie bei uns, dann ist am Ende auch wieder das reine Kupfer und Aluminium hinterher, was sie hinterher in ihrem Big Bag gesammelt haben. Für mich ist immer die Frage, ist die Wertschöpfung da? Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob es irgendwo die Möglichkeit gibt, sage ich mal, die Aktivmaterialien, wie immer man sie rausbekommt, jetzt ohne Hydrometallurgie wieder einzusetzen, diese ganze Geschichte mit dem Direct Recycling und Direct Reuse, da gibt es ja auch schon einige interessante Ideen, was das Ganze angeht. Und diese Kombination ist vielleicht auch eine gute Idee, dass sie sagen, okay, wir schreddern das Ganze zwar, schaffen es aber hinterher, die beiden Aktivmaterialien auseinander zu trennen und können das Ganze dann direkt einsetzen, ohne es noch einmal chemisch komplett auseinanderzunehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass Schreddern doch die bessere Lösung ist in dem Fall.
Ich meine, am Schluss, am Ende des Tages, ja, setzt sich ja die Methode durch, mit der eine Firma am meisten Geld verdienen kann. Das ist ja einfach so in unserer Wirtschaft. Nicht die Methode, ja, die vielleicht effektiver ist, den Prozentsatz an recycelfähigen Material ist, sondern die Methode, die am günstigsten ist. Und da scheint es mir, richtig, ich werfe das oben in den Schredder rein, ich warte ein bisschen, unten kommt dann das geschredderte Zeug, sei es, ich verkaufe das, verdiene Geld. Schönes.
Jerome, das wunderbar übergeleitet wird zu meiner Frage. Jetzt haben wir da unten also was aus dem Schredder rausbekommen. Was passiert denn jetzt eigentlich damit? Also geht das rein in eine neue Batterieherstellung oder gibt es da andere Verwendungsmöglichkeiten? Also was für Kunden hat Ihre Firma da? Was machen die damit dann?
Also im Prinzip müssen Sie sich das so vorstellen, also wenn Sie es geschreddert haben, sind damit ja noch nicht fertig. Also das ganze Material wird ja entladen, wie schon gesagt. Das ist bei uns notwendig, weil im Schredder bei uns trocken gearbeitet wird. Es wird zerlegt und dann werden halt die Batterien geschreddert unter Stickstoff. Noch ist es ja brennbar in der Phase. Und nachdem Sie dann hinterher das Lösemittel, also diesen Elektrolyt abdestilliert haben, machen wir halt bei niedriger Temperatur, wird dieses getrocknete Schreddermaterial ja erst nochmal separiert. Also Sie haben eine mechanische Auftrennung. Dann haben Sie am Ende halt das Aluminium und das Kupfer, das waren halt einmal diese Ableiterfolien, also diese Elektrodenfolien. Sie haben eine Schwarzmasse, also dieses Aktivmaterial, das auf beiden Elektroden drauf war. Sie haben halt diese Separatorfolie und Sie haben eine, wir nennen das Schwerfraktion, das sind praktisch so diese ganzen Gehäuseteile von, je nachdem, was Sie geschreddert haben, von Modulen und oder Zellen, vielleicht sogar auch bei einem System hinterher, bei einer größeren Anlage. Das sind halt, ist halt ein Gemisch aus Kunststoffen und Metallen, das kann man auch weiter auftrennen, machen wir in unserer Pilotanlage zurzeit aber nicht. Und das können Sie alles so im Prinzip verkaufen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, diese Schwerfraktionen können Sie, wenn Sie sie nicht selber separieren in Metalle, die Sie weiter an Recycler verkaufen, können Sie die Schwerfraktionen auch so verkaufen. Das machen dann andere für Sie. Die werden weiter zerlegt in die Einzelfraktionen und dann werden die ganz normal ins Recycling gegeben. Das hat mit Batterien nichts zu tun. Die Prozesse gibt es ja schon. Das gleiche bei Aluminium und Kupfer. Auch da gibt es ja etablierte Recyclingprozesse. Sie geben das da da wieder rein. Die Separatorfolie, wie gesagt, ist so ein bisschen momentan noch so richtig wiederverwenden geht noch nicht, aber Sie können zumindest noch etwas Sinnvolles damit anstellen, wie zum Beispiel es thermisch verwerten oder halt eben die Aktivmasse, die noch draufklebt, noch weiterverwenden. Und diese Schwarzmasse, die wird dann ja von anderen Hydrometallurgien, die wir halt zurzeit noch nicht haben, weiter aufbereitet. Und das, was da rauskommt, kann dann wieder eingesetzt werden in Batterien. Also da ist dann wirklich dann das Interesse, auch da könnte man natürlich drüber debattieren, muss nun ein Kobalt oder Nickel unbedingt wieder in die Batterie? Hauptsache, es geht halt in ein sinnvolles Recycling rein. Aber wenn die Reinheit stimmt, dann kann man es auch wieder in die Batterie geben. So ein bisschen was Spezielles ist dann so dieses Elektrolytlösemittel, weil das ist immer noch so ein Gemisch. Das könnte man weiter aufdestillieren, dann wieder in Batterien wieder zusammen mischen, um dann wieder das in Batterien einzusetzen. Wird zurzeit noch nicht gemacht, weil wir haben einfach nicht die Mengen. Aber wenn aber dann eine größere Firma dann halt die passenden Mengen vorhalten kann, dann lohnt es sich auch eine Destillation durchzuführen und dann können sie wieder in die Batterie gehen.
Muss so ein Unternehmen im Recycling im Grunde DIN ISO-Norm zertifiziert sein, damit alle Schritte nachvollziehbar sind? Oder gibt es da noch keine bestimmte Norm heutzutage?
Welche genau?
Genau, das weiß ich ja eben nicht.
Also 9001, also, du meinst sowas wie 9001
in der Qualität. Genau, also wir sind ja zertifiziert nach 9001, um eben jeden Arbeitsschritt immer wieder nachvollziehbar zu machen im Reklamationsprozess. Wenn man für die Industrie arbeitet, muss man halt diese Zertifizierung haben. Und da stellte ich mir gerade die Frage, ob das bei Ihnen auch eine Zertifizierung sein muss oder nicht.
Wir haben die nicht, wobei allerdings das, was wir machen, wir sind ja auch ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Also wir gehen da eine ganz andere rechtliche Geschichte. Also es gibt ja entsprechende Regeln, wenn Sie ein Entsorgungsfachbetrieb sind, was Sie dann halt erfüllen müssen. Da bin ich jetzt auch kein Experte, ich bin im Vertrieb tätig, nicht in dem Bereich der Genehmigung. Aber da gibt es natürlich auch entsprechende Voraussetzungen, also die Sie erfüllen müssen. Sie müssen zum Beispiel dokumentieren, klar, gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz muss ja dokumentiert werden, was passiert denn überhaupt mit, also Sie müssen dokumentieren, was geht rein, was geht raus, wo geht's hin, wird sinnvoll verwertet. Das wird natürlich alles dokumentiert und wird auch von uns schon erfüllt, auch wenn wir nur wenn wir nur diese kleine Pilotanlage haben, wie gesagt, die dient ja nicht nur dem Experimentieren unserer Entwicklungsabteilung, sondern wir recyceln damit die auch wirklich schon im kleinen kommerziellen Maßstab. Und jeder, der das Ganze in größerem Maßstab aufbauen will, muss den ganzen Prozess natürlich genauso durchgehen, wenn es in Deutschland ist. In anderen Ländern dann muss man eben schauen.
Wir von Emovotion, wir halten ja den Weg mit Batterien in Autos für den richtigen. Deswegen gibt es diesen Podcast überhaupt, weil wir das einfach auch transparent so vermitteln möchten. Und da ist ja immer so ein Thema bei den Gegnern von Batterieautos, dass sie sagen, ja, aber wenn die Batterie hergestellt wird, dann kostet das wahnsinnig viel Energie und bla bla blub. Alles schon mehr oder weniger widerlegt. Wie ist es denn beim Recyceln? Braucht man da viel Energie, um aus der Batterie wieder was Schönes zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich unterschiedlich davon abhängig, was für einen Prozess Sie einsetzen. Und so die älteren Prozesse, die hatten ja schon mal Pyrolyse, wurde ja schon erwähnt, oder Pyrometallurgie, wo Sie halt sehr viel Temperatur brauchen. Das ist natürlich CO2-bilanzmäßig nicht so schön. Aber wenn Sie den richtigen Prozess einsetzen, also was sagen wir, alles, was irgendwo in Richtung Niedertemperaturschreddern geht, wie es machen. Das ist halt deutlich ökonomischer. Und im Prinzip, bei unserem Prozess müsst ihr euch so vorstellen, sie brauchen Strom, um die Anlage zu betreiben. Und das Schöne ist, wir holen einen Teil dieses Stroms sogar aus den Batterien wieder raus. Also beim Entladen wird der Strom zurückgewonnen, wieder eingespeist und wird von uns halt genutzt. Und wir haben einfach entsprechend Sie verwenden halt dann einfach Ökostrom, um halt die CO2-Bilanz auf null zu bringen. Und das ist unser Prozess, wie jetzt ist, bei der Hydrometallurgie bin ich noch nicht so ganz im Thema, weil sie ja noch nicht standardisiert, wir haben ja noch keine kommerzialisierte Lösung dann da. Kann ich zur Bilanz nicht so viel sagen, aber dieser mechanische Prozess, den wir jetzt schon aufgebaut und kommerzialisiert haben, der ist so, wie wir ihn jetzt durchführen, schon sehr ökologisch und ökonomisch auch. Und wenn uns so Kunden anfragen, die halt ein komplett neues Werk aufbauen wollen, sehr häufig kommen natürlich irgendwo zur Sprache, ja, wir bauen dann halt Solarzellen aufs Dach der neuen Halle, um nochmal eine schöne Portion, also wir gewinnen quasi den Strom aus den angelieferten Batterien zurück, wir bauen eine eigene Solarzellen aufs Dach, um noch mehr Strom abzudecken, und das hilft natürlich alles nochmal diese Bilanz runterzubringen. Und da wir bei so wie wir es jetzt durch von dem Prozess, auch kein Abwasser oder sonstige ungewünschte Abfälle für die für die Endlagerung generieren, sind sie auch da erstmal auf der guten Seite. Mhm. Also das, auch da, dieser letzte Schritt. Klar, es gibt ältere Prozesse, auch gerade so im Raum Südostasien ist das auch immer so, da gibt es diese pyrolytischen oder pyrometallurgischen Prozesse, die halt keine schlechte Recyclingquoten haben und auch schlechte Effizienzen und auch sehr viel Energie brauchen. Aber das, was hier eher so im europäischen Raum so entwickelt wird oder auch jetzt auch in Nordamerika, ist ja doch deutlich besser.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich ja eine Firma gründen, zum Beispiel mit dem Michael zusammen und sagen, wir recyceln Batterien. So, und dann gehe ich zu Ihnen, Herr Dr. Siemers, und Sie helfen uns dabei. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Also die Technologie, die wir entwickelt haben, bieten wir halt auch in größerer Form an. Mhm. Wir sind aber keine Anlagenbauer. Das heißt also, wir entwickeln die Technologie. Wir haben halt Partnerfirmen, die jetzt auch weltweit sowas aufbauen können. Das heißt also, Sie sagen, also Sie würden dann praktisch von diesen ein schlüsselfertiges Werk bekommen. Das könnte dann bei sich in eine neue Halle oder eine alte Halle einbauen. Und damit Sie halt unser Know-how nutzen können, gibt es dann entsprechende Lizenzverträge, damit Sie halt diese patentierten Schritte bei uns auch dann verwenden können. Das heißt, Sie kriegen die Anlage aufgebaut, schlüsselfertig, und wir geben Ihnen dann halt dann praktisch die Genehmigung, diese Technologie zu nutzen, und damit können Sie dann ans Recycling gehen.
Wenn ich mir die Entwicklung in der Automobilindustrie anschaue, ist das doch eigentlich eine Gelddruckmaschine, weil es wird ja immer mehr Batterien geben in Zukunft, weil die Zahlen steigen ja kräftig.
Das ist richtig. Also momentan ist es noch so, es wurde am Anfang ja auch schon erwähnt, das, was zurzeit an Batterien zurückkommt, klar, bei der Lebensdauer von 10, vielleicht sogar 15 Jahren mit Second Use, das dauert halt einfach noch. Jetzt ist halt ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, sowas aufzubauen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie viel da im Laufe der Zeit kommen wird. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, auch das, was Batterien an Ausschuss produzieren, muss ja auch irgendwo entsorgt werden. Mhm. Und das machen ja die Produzenten, bauen ja auch nicht immer gerne selber ein Werk auf, sondern outsourcen das Ganze dann lieber. Aber da wird noch eine Menge auf uns zukommen, was recycelt werden muss.
Aber schön ist ja eine Sache, die wir mal unterm Strich ja festhalten können. Wenn wir einen Verbrenner fahren, haben wir nichts, was wir zurückholen können. Das ist dann weg. Das sind toxische Dämpfe, die kommen hinten aus dem Auspuff. Und hier haben wir ja gelernt, hier kriegen wir über 90% kriegen wir zurück. Und das muss man ja wirklich erstmal anerkennen.
Ja, vielen Dank.
So sieht's aus. Michael, wie sieht's aus? Hast du irgendwo einen Platz für eine Fabrik? Dann legen wir gleich morgen los, oder?
Ich gucke morgen gleich mal.
Genau, alles klar.
Ja, war ein sehr interessantes Thema. Vielen Dank
dafür. Ja, danke schön, Dr. Ja, super, Timo Siemers. Er war heute zu Gast und hat uns mal aufgeklärt, wie das denn so ist mit dem Recyceln von Batterien. Herzlichen Dank dafür und Ihnen und Ihrer Firma in Zukunft weiterhin viel Erfolg. Und wir schauen mal in 10 Jahren, sprechen wir uns vielleicht nochmal und schauen, wie sich das dann entwickelt hat. Ne?
Sehr gerne, vielen Dank.
Dankeschön. Und Dankeschön, Wolfgang. Dankeschön, Michael. Dankeschön, Jessica. Danke, danke. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Und Michael, da geht es dann um die EV-Klinik. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Das ist richtig. Und da ist auch Recycling ein großes Thema. Das wird bestimmt interessant.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.